Na, wissen Sie, das Hauptthema ist schon der Westerwelle. Herr Westerwelle, ja, Sie haben recht. Es gibt Hartz-IV-Betrüger. Es gibt auch kriminelle Polizisten. Sollen wir deswegen Polizei abschaffen? Es gibt Politiker, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die Demokratie abschaffen? Es gibt Kinder, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die auch immer alles weg? Ich habe keine Lust mehr, Herr Westerwelle, über Sie Späße zu machen. Und ich würde am liebsten jetzt nicht als von Sie und nicht als Kabarettist, sondern einfach als Mensch einfach zu Ihnen sagen, Sie benutzen die Ärmsten der Ärmsten für Ihre Propaganda. Hartz IV ist Ihnen egal. Sie müssen nur mit der FDP aus diesem Umfrageloch raus. Wer ist denn der Nächste, gegen den Sie die Menschen aufhetzen? Herr Westerwelle, vielleicht hören Sie es, vielleicht auch nicht, aber Sie sind Vize-Bundeskanzler. Ich möchte, dass das jemand ist, der verantwortungsbewusst, vielleicht menschlich ist. Sie sind beides nicht. Gehen Sie. Wir alle kommen ohne Sie gut zurecht. Herr Westerwelle, auf Wiedersehen.
Bei Barnabas 2010 heißt es ja, gib den Menschen ein Amt und du lernst sie kennen. Ja, und wir haben euch kennengelernt. Gründlich. Die Maske ist ab. Eine Spruchbeutel sind zerplatzt. 400 Seiten dick war euer liberales Sparbuch. Und nicht eine einzige Seite davon setzt ihr in Ohren von einem Ministerium selber um. Frau Leuthuser-Schnarrenberger, Sie fallen vor allem auf durch besonders kompetentes Schweigen. Besonders wenn es um kriminelle Banken geht. Herr Brüderle, wissen Sie eigentlich, dass Wirtschaft auch was anderes ist als Einrampneipen und Hotelgaststätten? Und euer herumdokternder Kopfjäger, der hilflose Gesundheitschines, der will schon wieder zurücktreten, bevor er überhaupt angetreten ist. Und der Herr Niebel, unser Afrika-Korps-Minister, macht aus der Entwicklungshilfe eine stille Hilfe für alte Kameraden. Ja. Und nachdem sich aber Leistung richtigerweise lohnen muss, so rutscht die FDP von 15 auf 11, 8, 6 Prozent runter. Wenn ihr so weitermacht, dann seid ihr die erste Partei, die in Berlin regiert, obwohl es unter 5 Prozent ist. 10 Jahre will er regieren, der Herr Westerwelle. Und mei, wenn ihr alle miteinander mit einem Saustall so weitermacht, dann klangt ihr nicht einmal für 365 Tage. Und darum dreht er jetzt durch, der Herr Guido, und schwingt seine sozialpolitische Abrissbirne. Alle Hartz-IV-Empfänger sammelt er in den leeren, verblühten Landschaften zwischen Usedom und dem Riesengebirge. Drumherum ein Stacheldraht, haben wir schon mal gehabt. Dann gibt es jeden Tag eine Wassersuppe und ein Kantenbrot. Statt Heizkostenzuschuss gibt es von Sarrazins Winterhilfswerk 2 Pullover. Und über dem Eingang steht, bewacht von neoliberalen Ichlingen im Gelbhemd in eisernen Lettern, Leistung muss sich wieder lohnen. Zitat: Jeder Bewohner Bayerns, der arbeitsunfähig ist oder dem keine Arbeit vermittelt werden kann, hat ein Recht auf Fürsorge. Artikel 168 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung.
Komport Nummer 243, Retina. Hallo und herzlich willkommen zum 243. Komport, der mal wieder wie traditionell hier eigentlich schon ein Jahresrückblick über das ganze Jahr darstellen soll, nämlich das Jahr 2010. Und das Intro sind übrigens eigentlich zwei Intros, nämlich einmal aus Comport 198, den Fonsi, und Comport 201, den Barnabas, weil beide haben recht. Und beide haben so sehr recht, dass ich gesagt habe, wenn die da schon so recht haben, dann kann ich die auch ruhig nochmal in Podcast-Form packen. Und was bietet sich da eigentlich besser an als so ein Jahresrückblick? Und genau das habe ich dann gemacht. Den habe ich dann nicht ganz alles am 31.12. aufgenommen, sondern genau genommen habe ich dieses Jahr mal ein bisschen getrickst und mir das Outline nämlich schon am Anfang des Jahres bereitgelegt und dann die Teile vom Jahr, die dann schon fertig waren, auch einfach mal ein bisschen früher aufgenommen. Deswegen gibt es da auch Teile, wo nicht ganz so viel Schnee drin vorkommt, wie eigentlich am Jahresende üblich. Aber ja. Und was ihr euch jetzt anhört, das anhören könnt, wenn ihr hier einfach weiterhört, das ist dann Teil 1, die Monate Januar bis April. Palim. Da bin ich wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, Wetter kriegt er allerdings von mir keins. Genauso wie ihr kein Datum von mir kriegt. So, fangen wir mal im Januar an. Beim Jahresrückblick fängt man sich ja logischerweise im Januar an. Geht erstmal los mit einer Meldung aus Frankreich, die mit dem Jahreswechsel gilt, nämlich das Hadopi-Gesetz ist seit dem Jahreswechsel offiziell in Kraft. Allerdings haben die noch nicht angefangen, was zu tun am Jahresanfang, weil da war ja noch die Datenschutzaufsichtsbehörde, die gesagt hat, so jetzt gucken wir uns das mal in aller Ruhe an. Das hat dann auch, ich habe nie gesehen, dass sie offiziell irgendwann fertig waren. Aber ja, hat eine Weile gedauert. Dann hat am 2. Januar das Bundeskriminelle Amt sich mal gegen SWIFT geäußert. SWIFT, die vollelektronische Übermittlung aller Banktransaktionsdaten in Richtung USA. Ist ja auch irgendwo logisch, dass das Bundeskriminelle Amt dagegen ist, weil das sind schließlich keine Schnüffelprivilegien fürs Bundeskriminelle Amt. Von daher, hey, natürlich sind wir dagegen. Sind wir sowas von, weil braucht ja eh keiner. Gut, das mit dem braucht ja eh keiner, haben sie wahrscheinlich sogar recht. Dann gab es am 3. Januar das unwirksame Nackttheater. Es war noch Nachklapp von dem Unterhosenbomber. Und zwar kam daraus, ja, auch ein Nacktscanner hätte den PETN-Sprengstoff nicht gefunden, weil der ist von der Dichte her zu knapp. Den findet man nicht. Also wenn der sich den nicht gerade irgendwie außen ans Bein bindet. Aber hey, so eine Nacktscanner, die muss man doch unbedingt haben. Okay, die Nacktscanner muss man nicht haben, man nennt sie Körperscanner. Das ist dann eine tolle neue Generation und die wird überhaupt nichts speichern, genauso wie die US-Nacktscanner auch nie erwischt wurden, dass sie irgendwas speichern. Richtig, da war doch was. So, dann gab es den Bankfail am 4. Januar, dass nämlich bestimmte EC-Karten nicht mehr gingen. Und zwar erstmal gingen die wirklich gar nicht mehr, dann gingen sie nur noch außerhalb von den Banken nicht mehr, weil die Banken ihre Terminals so angepasst haben, dass sie den Chip nicht mehr fragen. Der hatte nämlich eine Art von Jahr 2000-Problem, dass wenn man ihn mit einem Datum aus dem Jahr 2010 konfrontiert, er dann irgendwie doof guckt und nicht weiß, was das soll. Und da haben die Banken ihre Terminals dann halt umprogrammiert, dass die Chips einfach nicht fragen, wenn sie den Verdacht haben, der Chip könnte irgendwie doof reagieren. Was dann im Wesentlichen haben sie also Sicherheit abgeschaltet. Aber hey, die Karten sind ja immer noch weiter sicher. So, Stückchen später gab es dann eine Umprogrammierung der Chips in irgendwelchen Bankterminals. Wow. Gut, das ist mir nicht passiert, von daher. Dann ist am 5. Januar Google angekommen und hat das Nexus One-Telefon vorgestellt. Mit großem Tamtam, Google macht ein eigenes Telefon. Ja, viel ist da nicht draus geworden. Hätten sie mal was Ordentliches draus gemacht. Und hätten sie vor allen Dingen mal Leute gefunden, die das Ding kaufen wollen. Nur richtig, das war wahrscheinlich das Problem. Dann aus der Kategorie Non-News eine Shuttle-Verschiebung am 8. Januar. Das TS 131, wenn mich nicht alles täuscht. Am 11. Januar ist Hadopi dann mal wieder in den Meldungen aufgetaucht, nämlich damit, dass sie erwischt wurden, dass ihr Logo mit einem Fonds geschnitzt ist, den sie geklaut haben. Der war nämlich exklusiv lizenziert für France Telekom. Hätten sie gar nicht benutzen dürfen, ohne zumindest den Ersteller davon mal zu befragen. Das haben sie nicht getan. Sie haben den Fonds einfach genommen, haben den genutzt und haben damit Raubmord kopiert. Was in den Nachrichten nirgendwo auftauchte, war eine Meldung, dass Hadopi sich jetzt selber eine Mail geschickt hat, wenn sie noch zweimal irgendwas Raubmord kopieren, dann wird ihnen der Internetabgang zugeschnitten oder so. Der Internetzugang abgeschnitten. Von daher, hey, wenn die sich selber schon nicht dran halten. No, aber ja, hat am Ende auch irgendwie niemanden dringend interessiert. Also so, am 13. Januar ist Google dann hingegangen und hat gesagt, also eigentlich wollen wir in China nicht mehr zensieren. Weil es lässt sich so schlecht argumentieren, dass wir da zwar zensieren, aber trotzdem nicht evil sind. Gut, in Deutschland zensieren sie immer noch. Und da ist auch noch niemand auf die Idee gekommen, sich hinzustellen und zu sagen, hey, warum macht ihr das hier eigentlich und da nicht? Tonk, selber Tonk. So, am 16. Januar ist Roland Kotz-Koch aus dem Gebüsch gesprungen und hat was davon geschwafelt, Hartz IV sei zu bequem, worauf er dann nur ein leises Nein geerntet hat. Gut, von mir hätte er ein lautes Nein geerntet, ein lautes Nein und einen Schlag ins Gesicht. Aber der war zu weit weg. Ist der Hund eigentlich angeleint? Ich hoffe es. Ja doch, ist er. Ja, Kotz 4 am 16. Januar. Dann gab es am 22. Januar ein Sicherheitsloch in ungefähr allen Versionen von Internet Exploiter, die noch irgendwo existieren. Nämlich 6, 7 und 8. Stellte sich allerdings raus, das war gar nicht neu. Microsoft kannte das schon und saß seit September drauf. Hat allerdings den fetten Hintern nicht einen einzigen Millimeter in die Höhe bewegt. Danach sind sie dann auf die Idee gekommen, huch, wenn es jetzt hier schon irgendwie einen Exploit gibt, dann könnte man vielleicht mal seinen fetten Hintern in Bewegung setzen. Ja. Schön, dass Microsoft so schnell reagiert. Am 22. Januar ist die ISS dann ganz hochoffiziell online angekommen. Da hat nämlich ein Astronaut einen ersten Tweet aus dem Orbit getweetet, und zwar selber. Vorher war es so, dass die zwar theoretisch Sachen online machen konnten, allerdings nur, indem sie die per Mail zur Bodenstation schicken und dann jemand in der Bodenstation tätig wird. Und am 22. Januar hatten sie dann alles aufgesetzt, dass sie in der ISS eine Remote-Desktop-Verbindung zu irgendeinem Rechner am Boden haben, der dann selber irgendwie online ist. Und ja, da ist Twitter offensichtlich freigeschaltet, weil sonst würde das ja alles nicht gehen. Dass irgendwelche Außerirdischen da das WLAN gehijackt hätten, von WLAN war da noch gar nicht die Rede. Aber dass irgendwelche Außerirdischen sich da ins Netz gehackt hätten, ist übrigens nicht bekannt. Also habe ich zumindest keine Meldungen von gesehen, formuliere ich vorsichtig. Am 26. Januar ist die NASA dann nochmal in den Meldungen aufgetaucht mit dem Mars Rover Spirit, der nämlich aufgehört hat, ein Rover zu sein. Da haben sie dann nämlich ganz hoch offiziell vermeldet, okay, das Ding, das kommt hier nicht mehr weg, das steckt fest. So, jetzt wollen wir nur noch versuchen, den vor Mars Winter so zu positionieren, dass er genügend Sonne abkriegt, wenn es drauf ankommt. Das scheint aber nicht funktioniert zu haben. Jedenfalls hat man von Spirit nicht mehr viel gehört. Und inzwischen ist der in einer Region, wo es nicht mehr Winter ist. Beziehungsweise inzwischen ist der Winter halt da weg, wo er ist. Oder anders ausgedrückt, das könnte den armen Rover gekostet haben. Eigentlich hatten sie noch viel mit dem vor. So, dann gab es am 27. Januar eine große Steve-Note. Da hat Steve das iPad angekündigt. Ja, noch mit der Terminangabe, in 60 Tagen gibt's das Wi-Fi-Modell und in 90 Tagen das UMTS-Modell. Das hat er beides auch in USA nicht gehalten und hier schon mal gleich gar nicht. Aber ja. Am 30. Januar gab es von der FDP Kritik an der Hotelsubvention. Nämlich der FDP-Vize Pinkewart hat sich hingestellt und gesagt, naja, also eigentlich können wir die Subvention ja mal wieder abschaffen. Worauf er ein lautes Auf gar keinen Fall aus seiner Partei geerntet hat. Ne, Subventionen wieder abschaffen, das geht doch nur, wenn wir von den Subventionen keine Parteispenden kriegen. Ja, oder anders ausgedrückt, die Kohlesubvention, dass die abgeschafft wird, das liegt eigentlich auch nur daran, dass die Kohlefirmen da nicht genug Geld in Richtung der FDP schmeißen. Beziehungsweise sie müssen halt das Geld nicht mit ist für Atomen, sondern ist für Kohle labeln, dann passt das wieder. Weil das sieht, glaube ich, zu nicht unwesentlichen Teilen genau die gleichen Firmen. So, kommen wir im Februar an. Der geht am 1. Februar mit Obamas Haushalt los. Obama hat nämlich einen Haushaltsplan verkündet. Gut, ist an sich eher unspannend. Was mich am meisten interessiert hat, waren die Teile für NASA. Nämlich NASA kriegt 3 Milliarden, aber nur für kommerzielle Flieger. Das Shuttle stirbt. Constellation, Ares, Orion und Co. wird eingestellt. Und das ist dann auf insgesamt relativ wenig Gegenliebe gestoßen. Ja, ich meine, okay, dass das Shuttle stirbt, das war schon einigermaßen klar. Da hätte man nach W's, nein, das Shuttle muss weg, ja mal irgendwie zwischendurch was tun müssen. Das hat allerdings niemand. Und auch Obama hat ein bisschen arg lange drauf gesessen. So, dann gab es im EU-Innenausschuss am 4. Februar eine Abstimmung, wo 29 zu 23 Stimmen gegen das SWIFT-Abkommen waren. SWIFT-Datenübertragung aller Banktransaktionsdaten in Richtung USA, wenn die USA das wollen, also im Wesentlichen wirklich aller. Der EU-Innenausschuss hatte mit einer, mit einer lockeren Mehrheit beschieden, nö. Dann gab es einen Quasi-Schnüffelstopp am 6. Februar. De Maizière hat nämlich das gemeinsame Schnorchelzentrum von Polizei und Geheimdiensten gestoppt. Hui, er ist ja so ein Held. Nö, ist er nicht. So, dann ist das fast verschobene Shuttle am 8. Februar gestartet, nämlich STS 130. Wobei ich mir jetzt gar nicht hingeschrieben habe, welcher Orbiter das war. Egal, 10.14 Uhr mitteleuropäischer Zeit sind sie gestartet, haben Node 3, Tranquility und Cupola, die Aussichtsplattform, hochgeflogen. Gelandet sind sie am 22. Februar, 4.20 Uhr Metz. So, irgendwann Anfang Februar, da hatte ich kein Datum mehr für. Und als es mir aufgefallen ist, Mitte Februar, kriegte ich auch nicht mehr raus, wann das denn genau war. Anfang Februar hat Deutschland eine CD mit Daten angeblicher Steuerhinterzieher in der Schweiz gekauft. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass sie das eigentlich nicht dürfen, weil die Daten, die hat ja niemand legal erworben. Wie heißen die? Deutsche Regierung kauft Raubmordkopien. Ja, ich meine, dann sollen die nochmal kommen und mir erzählen, ich darf nicht Raubmord kopieren. Macht's doch selber. So, am 9. Februar hat das Bundesverfassungsgericht verkündet, die Hartz-IV-Sätze sind falsch. Und zwar haben sie die Regelsätze kassiert für Kinder und Eltern. Mit der Vorgabe, bis zum Jahresende hat da gefälligst eine neue Regelung zu stehen. Ja, die neue Regelung ist ja inzwischen da und sieht, drücken wir es mal vorsichtig aus, nur beim besten Willen auch nicht verfassungskonform aus. Dummerweise ist der Weg, um das vom BVFG zu klären, wieder mal so ungefähr 5 Jahre lang. So, nach dem Urteil ist dann Westerbrüller aus dem Gebüsch gesprungen. Beziehungsweise die Reihenfolge geht eigentlich so, dass nach dem Urteil dann diverse Oppositionspolitiker sich hingestellt haben und gesagt haben, naja, also wenn ihr die Hartz-IV-Sätze neu machen müsst, das kostet ja Geld, da könnt ihr euch die Steuersenkungen, die die FDP ja die ganze Zeit haben will, eigentlich gleich in die Haare schmieren. Daraufhin ist dann Westerbrülle angesprungen gekommen, hat rumgebrüllt, nein, die Steuersenkungen kommen auf jeden Fall. Und Hartz-IV-Empfänger, die hätten doch anstrengungslosen Wohlstand, römische Dekadenz, bla, Fasel, siehe Intro. Na, es geht ihm nicht um Hartz-IV-Empfänger. Es geht ihm überhaupt nicht um Hartz-IV-Empfänger. Ganz und gar nicht. Es geht ihm darum, sein einziges Thema, was seine Partei hat, nämlich Steuersenkungen durchzusetzen. Ein Themenpartei. Da bleibe ich auch bei. Bis sie mal irgendwann beweisen, dass sie tatsächlich noch ein zweites Thema haben. Dann ist am 9. Februar die EU-Kommission offiziell bestätigt worden. Das war eine reine Formalie, aber ja, immerhin. So, am 11. Februar hat dann das EU-Parlament das SWIFT-Abkommen mit 378 Gegenstimmen abgelehnt. Nur 196 waren dafür. Was dann effektiv hieß, hey, ihr habt zwar nur eine Proforma-Nick-Erlaubnis, aber von der habt ihr Gebrauch gemacht, indem ihr nämlich nicht genickt habt. Und dann war da plötzlich, oh mein Gott, jetzt können wir ja gar keine Terroristen mehr verfolgen. Ja, und wie habt ihr das vorher gemacht? Ja, indem wir sämtliche Daten immer den USA geschenkt haben. Au, schön. Von Datenschutz habt ihr noch nie was gehört, ne? Nö, haben sie nicht. Dann gab es am 13. Februar eine Meldung, aus der sich leider irgendwie nichts weiterentwickelt hat. Da gab es einen Schweizer Politiker, der mit der Offenlegung der Besitztümer deutscher Amtsträger gedroht hat. Weil die waren halt ein wenig pisst, dass Steuer-CD-Daten gekauft werden.
Ah. Kurz, sie nicht erschrecken.
Und der hat also damit gedroht, so ja, hier die Besitztümer, gerade die großen Besitztümer deutscher Amtsträger legen wir offen. Ja, ist wie gesagt nichts weiter draus geworden, leider. Da hätte ich ja echt nichts gegen gehabt, wenn mal rausgekommen wäre, dass Westerbrülle da zum Beispiel irgendwie 5 Anwesen rumliegen hat. Mit Wert von irgendwas in der Millionenhöhe. Weil da hätte er sich durchaus die Frage gefallen lassen dürfen, wie das denn beim anstrengungslosen Wohlstand bei ihm aussieht. Dann ist am 17. Februar eine Meldung rausgekommen, die gar nicht mehr in die Kategorie schön fallen darf. Nämlich hatte Bundespräsident Köhler das Zensursula-Gesetz ausgefertigt. Das Verfassungswidrige, das was auf drei verschiedenen Ebenen verfassungswidrig war, hat er einfach mal so ausgefertigt. Wie jedenfalls. Na, oder anders ausgedrückt, wer gedacht hat, Köhler hätte Arsch in der Hose, ist an dem Tag schon mal gründlich enttäuscht worden. Gut, dass Köhler keinen Arsch in der Hose hat, das haben wir dann hinterher noch ein paar Mal rausgekriegt. Aber ja, das war so ein recht deutliches Indiz, vorsichtig ausgedrückt. Gegolten hat das Gesetz damit noch nie, es musste erst noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden, aber das war dann eine reine Formalie. So, am 20. Februar gab es dann die Meldung, dass man Rüttgers mieten konnte. Nämlich gegen eine geringe Gebühr stand er für persönliche Gespräche zur Verfügung bei irgendwelchen Kongressveranstaltungen von der Schwarzen Pest. Huch, ist leider als Meldung so früh gekommen, dass das noch vor der Wahl war und er dann leider nicht die Mehrheit der Wählerstimmen auf seine Person vereinigen konnte, will heißen, er ist dann abgewählt worden. Mutmaßlich als Folge davon. So, am 22. Februar war dann die Zensursula-Formalie komplett erledigt. Da ist das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht gewesen und trat damit mit dem Tag in Kraft. Seitdem haben wir hier offiziell ein Zensurgesetz in Deutschland. Gut, nicht kurz danach kam dann raus, dass das Bundesinnenministerium in Anlehnung an den Koalitionsvertrag einen freundlichen Brief an das Bundeskriminelle Amt geschrieben hat, wie man denn das Gesetz zu interpretieren hätte. Bei dem, wie man das Gesetz zu interpretieren hätte, hat sich dummerweise der Bundesinnenminister ein wenig außerhalb der Interpretationen des Gesetzes bewegt, so dass auch dieses Schreiben ans Bundeskriminelle Amt durchaus nicht mehr als verfassungskonform durchgeht. Nicht, dass das irgendwie überraschen würde, aber ja. Na, am selben Tag war dann übrigens auch Beratung im Petitionsausschuss der Petition der 134.000. Alter, da darf man sich dann auch irgendwie leicht verarscht fühlen. Na, weil bei der Petition ging es ja eigentlich darum, der Bundestag möge das Gesetz nicht beschließen. Naja, nun, es ist gerade in Kraft getreten. Ganz offensichtlich hat der damalige Bundestag es nicht nur beschlossen, sondern es hat auch niemanden gegeben, der Arsch genug in der Hose gehabt hätte, Nein zu sagen. Tja. Am 22. Februar gab es dann den Günizid. Gravenreuth hat Suizid begangen. Ich habe mir hier begonnen aufgeschrieben. Das kann eigentlich nur autokorrekt gewesen sein. Damn you, autokorrekt. Ja. Danach gab es dann keine lustigen Abmahnungen von Günni mehr. Und Vermutungen, dass sein Suizid mit seinem anstehenden Gefängnisaufenthalt zu tun haben könnte, sind Vermutungen. Fragen kann man ihn ja eh nicht mehr. So. Am 27. Februar ging es dann am LHC mal wieder langsam los. Da haben sie ganz langsam angefangen, wieder Dinge zu tun. Da ist schon wieder der Hund. Der ist immer noch angeleint. Kommen gar nicht auf dumme Ideen. Also Ende Februar haben sie am LHC wieder angefangen, Dinge zu tun. Aber wirklich ganz langsam. Am 27. Februar kam auch raus, dass man auch den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich mieten konnte. Mieten, wohlgemerkt, nicht kaufen. Ihr kauft mir den Schneid nicht ab. Nee, den muss man auch nur mieten. Reicht doch völlig. So, im März, am 2. März, gab es das VDS-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hat die Speicherung gekippt, aber deutlich gemacht, dass nicht alle Speicherungen verfassungswidrig sein müssen. Wie heißen, das Urteil war nicht so weitreichend, wie man hätte hoffen können. Aber immerhin haben sie die Speicherregelungen kassiert, und zwar mit sofortiger Wirkung. Indem sie nämlich gesagt haben, also die Gesetze, die es da gibt, die sind alle nichtig. Schwupp, das war so irgendwie das Härteste, was sie mit den Gesetzen tun konnten. Und genau das haben sie auch gemacht. Daraufhin ist dann in derselben Sekunde das Gebrüll von irgendwelchen Terrorpolitikern laut geworden, dass man jetzt doch keine Verbrecher mehr jagen könne. Und dass man doch dringend eine neue Vorratsdatenspeicherung bräuchte. Und dass man doch einfach das Urteil nehmen könnte und in ein Gesetz gießen. Und dann hätte man ja ein verfassungskonformes Gesetz. Weil die maximal möglichen Speicherregelungen sind schon die, die wir haben wollen. Ja, nö. Am 4.3. sind die Sauerländer Terroristen verurteilt worden, nämlich zu 5, 11, 12 und 12 Jahren Haft. Na, die Fake-Terroristen, die angeblich eine Bombe hätten bauen wollen. Wenn sie das allerdings ernsthaft vorgehabt hätten, hätten sie sich wahrscheinlich einfach nur selber in die Luft gejagt. Aber hey. Dann gab es die Mietwelle. Am 8. März kam raus, dass Westerwelle auf einer Südamerika-Tour nicht nur seinen Lebensgefährten, den Herrn Mronz, bei sich hatte, sondern auch noch einen Geschäftspartner und Firmenmiteigentümer seines Bruders und mindestens einen Parteisponsor. Und wenn man sich dann mal in Ruhe die Mitfahrerlisten anguckte von den diversen Reisen, die Westerbrulle so gemacht hat, kam ganz schnell raus, dass er irgendwie erstaunlich viele Parteisponsoren und persönliche Freunde durch die Gegend kaschiert hat. So, dann, da habe ich kein Datum für. Anfang März gab es dann immer mehr Missbrauchsfälle in der Kirche oder aus der Kirche. Immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch werden bekannt, insbesondere in der katholischen Kirche, wobei die Evangelien auch nicht völlig unschuldig sind, aber bei denen ist nicht so geballt die Menge gewesen. Also es waren dann eigentlich eher vereinzelte Fälle, wo man dann durchaus sagen kann, okay, das sind Einzelfälle. Bei den Katholen, das fällt dann schon in die Kategorie, da ist großräumig vertuscht worden. Wenn ich jetzt großräumig vertusche noch als Einzelfälle deklariere, dann habe ich irgendwie mentale Probleme. Und am 13. März ist rausgekommen, dass der Ratzerpapst 1980 einen Pädopriester den Umzug ermöglicht hat, der sich dann 6 Jahre später wieder an Kindern vergriffen hat. Oder anders ausgedrückt, auch Ratzefresser hat eine Beteiligung daran, die er nicht komplett leugnen kann. Das haben sie dann ganz klassisch ausgesessen. So, am 18.03. hat der LHC, der Large Hadron Collider, seine Freigabe für 3,5 Teraelektronenvolt bekommen. Da haben sie irgendwie noch ein paar Tage was rumgetestet. Dann haben sie gesagt, okay, ist in Ordnung, könnt ihr machen. So, in der Nacht zum 22. März hat das US-Repräsentantenhaus für Obamas Gesundheitsreform gestimmt. Keine Ahnung, wann der Senat dran war. Wahrscheinlich habe ich mir das im Handy aufgeschrieben. Am 22. März hat Obermann, der Telekom-Chef, verkündet, er sei eigentlich unterbezahlt und verlangt, dass Google doch gefälligst auch nochmal Geld in Richtung seiner Firma werfen möge. Wegen, weil wenn die das Internet benutzen, dann müssen die uns bezahlen, weil wir sind das Internet. Netzneutralität hat er irgendwie auch noch nie was von gehört. Beziehungsweise, wenn er davon mal was gehört hat, dann hat er das mit Schwung ignoriert. So, am 25. März haben die Ministerpräsidenten den Jugendmedienschutzstaatsvertrag durchgewunken. Jugendmedienschutzstaatsvertrag klingt erstmal irgendwie wie ein Wortungetüm, ist es auch. Und wenn man sich das Ding dann aus der Nähe anguckt, stellt man fest, ja, das ist im Wesentlichen die Forderung, dass doch alles Internet auch für Dreijährige geeignet sein muss. Also, dass im gesamten Internet nichts zugänglich sein darf, was ein Dreijähriger nicht angucken könnte. Weil so ein Dreijähriger ja üblicherweise völlig alleine surft. Aber gut, die Argumentation ist halt so frei nach dem Motto, ja, wenn Kinder surfen, dann dürfen die halt nicht auf irgendwelche bösen Seiten stoßen. Und deswegen sind verpflichtende Zensurfilter auf den Rechnern vorgeschrieben und alle Seiten haben gefälligst zu announcen, ab welchem Alter sie denn eigentlich geeignet sind. Was dann die Frage aufwirft, woher soll ich denn wissen, ab welchem Alter meine Seiten geeignet sind? Bin ich irgendwie Jugendmedienexperte? Also, last time I checked war ich es nicht, von daher. Kindernet. Am 28.03. kam dann Censilia mit einem Beitrag in der FAZ. Die EU-Kommissarin Cecilia Malmström wirbt für eine Kipo-Zensur in der FAZ. Begründung siehe Zensursula. Ja. Das ist im Wesentlichen ganz genau dieselbe Debatte, nur auf EU-Ebene. Schön finden muss man das nicht, ne? Vor allen Dingen, weil wir die Zensursula-Debatte ja gerade vorher hatten. Und eigentlich alle sich einig waren, dass das Zensursula-Gesetz, so wie es darum steht, scheiße ist. Also alle, bis auf die christlich zensierende Union, die den Titel bei mir auch nicht mehr so ohne weiteres los wird. So, am 30. März, hat der LHC Miete 3,5 Teraelektronenvolt Protonen beschleunigt und aufeinander knallen lassen, was dann eine Center of Mass Kollision in Höhe von 7 TeV ergibt, ne, weil 3,5 in eine Richtung und 3,5 in die andere Richtung, wenn die frontal aufeinander knallen. Kravums, ist ein neuer Weltrekord gewesen zu dem Zeitpunkt, den sie allerdings dieses Jahr dann nicht mehr groß übersprungen haben, weil logischerweise hatten sie ihre Freigabe nur für 3,5. So, im April gab es am 3. April das iPad in USA, das Wi-Fi-Modell im Zweifelsfall. Allerdings eben nur in USA, nirgendwo außerhalb USA. Umso dämlicher fand ich denn die Tech-Journalisten aus USA, die alle verkündet haben, ja, jetzt kann man ja ein iPad kaufen, jeder hat ein iPad. Euch ist schon aufgefallen, dass ihr die Einzigen seid, die das haben könnt. Dann ist am 5. März Discovery für die Mission STS 131 gestartet mit dem MPLM Leonardo um 12.21 Uhr. Was dann auch der letzte Einsatz von Leonardo als Multipurpose Logistics Module im Wesentlichen großer Transportwagen war. Weil nach der Landung wurde Leonardo dann umgebaut zum PMM, permanent bemannten Modul. Und schwupp. Dann am 8. März gab es eine Steve Note. Da hat Steve iPhone OS 4 vorgestellt, was dann auch umbenannt wurde bei der Gelegenheit zu iOS. Mit ganz viel Multitasking und Halali und Halala. Und er Folders und Dann am 9. März kam in der UK Times die Meldung, dass George W. Bush schon seit 2002 wusste, dass in Gitmo Unschuldige sitzen, aber rauslassen kann man die nicht, weil man untergräbt dann ja seinen War Against Terror. Ja, der War Against Terror, der im Wesentlichen ja sowieso reine Verarsche war, aber hey. So, dann gab es am 13. April eine Meldung, die in die Kategorie lustig fällt. Nämlich seit September 2009 galten diverse Verkehrsschilder nicht mehr eigentlich rein formal, weil deren darf noch weiter gelten Regelungen irgendwann aufgehört haben. Ramsauer hat dann allerdings die noch ein bisschen weiter gelten lassen, weil ihm wurde aufgefallen, dass wenn man die jetzt alle austauschen muss, das doch Geld kostet. Und das Märchen von wegen, ja, so Verkehrsschild, das wird ja eh alle 5 Minuten gewechselt. Das war wohl auch nur Märchen, weil es halt diverse Verkehrsschilder gab, die offensichtlich länger als die geplante Dauer, die sie da ohnehin rumliegen würden, immer noch rumlagen oder rumstanden. Dann gab es ein FDP-Steuerrückroll am 13. April. Die FDP hat ein revidiertes Konzept für Steuerreform vorgestellt, wo ich mich irgendwie nicht mehr lebhaft daran erinnern kann, was da drin war. Aber ja, STS 131 ist dann gelandet am 20. April. Discovery ist 15.08 Uhr wieder auf der Erde aufgekommen. Beziehungsweise halt zum Stillstand. Kurze Zeit nach dem Aufkommen. Dann gab es am 21. April eine Meldung aus Niedersachsen. Da sind nämlich 99% der Überwachungskameras illegal bis grundgesetzwidrig. Mir ist allerdings nicht bekannt, dass danach irgendwie große Aktivitäten ausgebrochen wären. So frei nach dem Motto, ja, dann bauen wir doch die ganzen illegalen / grundgesetzwidrigen Kameras ab. Nö. Ja, ist halt so. Nehmt zur Kenntnis. Dann am 21. April ist die erste Veröffentlichung von ACTA gewesen. Die EU-Kommission veröffentlicht eine Diskussionsversion von ACTA. Na, ACTA, das bis dahin streng geheim verhandelte Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Gut, jeder, der irgendwie wollte, konnte zu dem Zeitpunkt bereits aus diversen Leaks erfahren haben, was da jetzt eigentlich nur konkret drin stand. Aber ganz hochoffiziell gab es das ja nicht. Damit konnten sich dann diverse EU-Parlamentarier hinstellen und sagen, ja, wir wissen aber nicht, was da drin steht. Dass da jetzt so schlimme Maßnahmen drin stehen, das behaupten sie, aber beweisen können sie das ja auch nicht. Dann am 21. April hat Mixer seinen Rücktritt eingereicht. Was eigentlich ein Tag der Freude wäre, wenn er dann nicht kurze Zeit später dann wieder zurückgerollt wäre und gesagt hätte, eigentlich wollte er ja gar nicht zurücktreten. Und Kinder verprügeln findet er toll. Da steht ihm immer einer von. Dann ist am 23. April Griechenfehl gewesen. Griechenland beantragt Hilfen aus EU und IWF, Internationaler Währungsfonds, Weltbank oder so. Dann gab es am 24. April eine Meldung, dass ein Löschgesetz fertig wäre, nämlich ein Kinderporno-Löschgesetz. Von dem hat man auch irgendwie nicht mehr viel gehört. Von daher angeblich. Aber vielleicht muss das Gesetz noch in irgendwelchen Schubladen reifen. Einfach, indem es die Zeit in den Schubladen in aller Ruhe verbringt. Ahem. So, dann gab es am 24. April die Niedersachsenkreuze. Aygül Özkan hat es gewagt, Kreuze in der Schule zu kritisieren, was dann zu Verbalschlägen aus der gefühlt gesamten christlich zensierenden Union führte. Ne, wegen, weil, also, die, wenn Moslems, Frauen mit Kopftuch rumlaufen, das ist ja böse, aber wenn in der Schule ein Kreuz rumhängt, das ist großartig. Den Unterschied, den müsste man bei Gelegenheit mir jemand auch nochmal erklären. Bloß, ich rede so selten mit christlich zensierenden Vollidioten. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich bei christlich zensierten Vollidioten immer so Ausschlag bekomme. Und das kommt nicht so gut, wenn ich den Projectile Vomit entgegenwerfe. Dann gab es am 29. April den Brechmittelunfreispruch. Der Bundesgerichtshof hat nämlich den Freispruch eines Bremer Polizeiarztes aufgehoben, der Brechmittel bis zum Tod eines Drogenkuriers/Händlers gegeben hatte, was allerdings schon im Jahr 2004 war. Ja, so ein Arzt, der behauptet hat, er hatte ja keine Ahnung, dass wenn der Patient aufhört zu atmen, das vielleicht heißen könnte, dass er am Versterben sein könnte. Und dass wenn er blau anläuft, das vielleicht ein eher schlechtes Zeichen wäre. Wo man sich dann auch fragt, sag mal, okay, was weißt du eigentlich? Ist dir schon aufgefallen, dass wenn der Herzschlag aufhört, das ein eher unangenehmes Zeichen für den Probanden ist? Nein. Sein Chef wird übrigens nicht verfolgt, weil das ist ja verjährt. Das hier so schwer atmet, ist übrigens ein Hundevieh. So, dann gab es das Transsilvaner-Burka-Verbot am 30. April. Transsilvaner-Koch Merin will europaweit Burkas verbieten. Sich auf der einen Seite gegen Kreuze stellen und auf der anderen Seite dann Burkas verbieten. Oder gegen die Abschaffung von Kreuzen. So rum. Wenn man sich gegen Kreuze stellen würde, das wäre sogar konsequent. Aber hey, da ist allerdings auch nicht viel draus geworden aus der Meldung. Sodele, 30 Minuten voll, dann kommen wir in der Musikecke an. Die ist 8 Minuten 43 lang, stammt vom 10. April und sind die Dudelzwerge. Nicht wirklich überraschend. Gefolgt von einer Meldung aus Quer vom 11. Februar, Hartz IV Neuberechnung in 4 Minuten 16. Gefolgt von noch was, nämlich Wilfried Schmiedler, Verallgemeinerungen, da habe ich kein Datum dran stehen, vom 7 Minuten 25 lang. Will heißen, das wird jetzt noch ein bisschen lang. Aber egal. Und dann sage ich einfach mal, viel Spaß damit. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so gemacht habt. Ich verrate euch immer noch nicht, wann ich hier aufnehme. Nein? Weil wenn ich euch das verraten würde, dann wüsstet ihr, dass der Jahresrückblick nicht am Jahresende entsteht. Nicht zwingend. Aber ja, dann viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ursprung und Lösung der Lebensprobleme. Obwohl manche Sachen kann man sich einfach nicht schön trinken. Vor der Bundesregierung tut sich derzeit ein neues mögliches Finanzloch auf, weil Arbeitslosengeld zwei Empfänger vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und Recht bekommen haben. Allein Frau von der Leyen behält die Ruhe. Sie weiß, die Richter haben Recht. Die Hartz-IV-Sätze für Kinder hatte man bislang geschätzt. Da muss jetzt was getan werden.
Wir haben im Ministerium bereits eine Expertengruppe zusammengesetzt.
Das klingt schon ein bisschen wie, wenn ich mal nicht weiter weiß.
Dann bilde ich einen Arbeitskreis. Ja, ja, wir starten Dr. Straff, Sozialmathematiker des Arbeitsministeriums und Mitglied der Expertengruppe. Ich sage Ihnen, das wird alles nicht so schlimm. Gut, ich gebe zu, dass wir zunächst einmal ein bisschen besorgt waren, als die roten Herren in Karlsruhe eine Neuregelung gefordert haben. Aber zunächst mal ist gleich klar geworden, dass rückwirkend kein Geld gezahlt werden muss, was uns wiederum das beruhigende Gefühl gibt, dass wir verfassungswidrige Regelungen haben können, ohne dass das Folgen hat. Wir müssen jetzt also nur neu rechnen, aber wir wissen das Ergebnis schon.
Nämlich?
323 Euro, wie immer.
Ich dachte, die Kinder würden jetzt eben mehr bekommen.
Nein, nein, eben nicht. Und auch in Zukunft nicht. Aber das müssen wir eben erst noch errechnen.
Wie haben es denn bislang gerechnet?
Passen Sie auf, ich zeige es Ihnen. Kevin, kommst du mal her? Ein Kind. Was fällt Ihnen an diesem durchaus typischen Kind auf?
Es bohrt in der Nase.
Das ist richtig, aber für die Berechnung des Sozialsatzes erst einmal irrelevant. Nein, dieses Kind ist klein. Deutlich kleiner als ein durchschnittlicher Erwachsener. Das bedeutet kleinere Kleidung, kleinere Essensportionen, kleinerer Bedarf.
Aber das Kind wird größer werden.
Richtig, Wachstum, richtig. Aber vorher war es ja noch kleiner. Und so haben wir den vorher niedrigeren Bedarf mit dem später wachstumsbedingt höheren Bedarf eben einfach bislang gemittelt und herausbekommen, ein Kind braucht 40% weniger als ein Erwachsener.
Das war früher. Und jetzt?
Jetzt müssen wir eben neu rechnen, aber das Gleiche herausbekommen.
Aber Moment mal, ein Kleinkind, das braucht ja nicht weniger, sondern mehr. Zum Beispiel Windeln, Windeln ohne Ende.
Richtig, richtig kleine Windeln. Aber wenn der Kevin größer wird, dann braucht er größere Windeln und die kosten, wie man weiß, viel mehr.
Aber wenn der so groß ist, dann braucht er doch keine Windeln mehr.
Sie haben wieder recht. Also können wir den Betrag für die größeren Windeln gleich insgesamt abziehen und senken so den Gesamtbedarf.
Aber das ist doch...
Sozialmathematik, ein herrliches Gebiet. Genauso ermitteln wir den Bedarf auch bei der Versorgung mit Nahrung. Als Kevin noch keine Zähne hatte, da musste er mit kleinen Gläschen mit Brei gefüttert werden. Jetzt, da er gewachsen ist, müssen die Breigläschen angepasst werden, an die Entwicklung größer und damit teurer werden. Doch ich ahne Ihren Einwand, der größere Kevin isst gar kein Breichen mehr. Deswegen können wir die hohen Kosten für eimerweise Babybrei schon mal wieder pauschal abziehen.
Aber das... Also jetzt, Moment mal, Sie müssen doch allen Menschen eine grundsätzliche Teilnahme am sozialen Miteinander garantieren. Und da braucht der junge Mann doch ab einem gewissen Alter ein Handy, ein Computer und so Sachen. Das kostet doch alles.
Sie haben recht, Sie haben recht. Aber um dieses Ziel zu erreichen, können wir in Zukunft zwei Wege gehen, die beide für die Sozialgemeinschaft recht günstig sind. Erstens geben wir dem Kevin einfach einen iPod. Dann hört er auf zu kommunizieren und ist doch wie alle anderen Kinder. Kevin? Kevin? Sehen Sie, er reagiert nicht und verhält sich so, wie man es seinem Alter entsprechend erwarten dürfte.
Und was ist mit dem Handy?
Das zahlen wir nicht.
Und was sagt der Bengel dazu?
Ja, fragen wir ihn. Kevin?
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 Kevin! Was denn?
Was ist denn, wenn dir der Staat kein Handy bezahlt?
Dann nehme ich dem Leon seins weg, der ist voll die Memme. Das ist ja schrecklich.
Eben nicht. Damit wird der Kevin straffällig und fällt einer anderen Behörde zur Last. Wir haben gespart. Sie sehen, Sie brauchen sich um die Zukunft des Sozialen keine Sorgen zu machen. So, Kevin, husch, wir gehen. Wiedersehen.
Aha. Also ich hoffe, das wird dann in der Expertengruppe aber doch anders gemacht.
Und dann auch noch bei den Jesuiten. Die Jesuiten, das ist doch das Qualitätslabel, das ist doch quasi das Manufaktum der katholischen Kirche. Alles mundgeblasen.
Ach, hör so auf, aufhören, Herr Becker, Schluss, aus. Mensch, Becker, da gerät eine der wichtigsten moralischen Instanzen dieses Landes, die heilige römische katholische Kirche, in die Schusslinie der Güllepumpen und Dreckschleudern. Und was machen Sie? Sie schleudern munter mit. Nur weil dem einen oder anderen frommen Bruder das Zölibat in die geweihte Unterhose gerutscht ist. Darf man doch nicht behaupten, dass alle katholischen Würdenträger nur deshalb Talare tragen, damit ein Messdiener drunter passt. Das sind doch... Das sind doch alles. Das sind doch alles. Das sind doch alles bedauernswerte Einzelfälle. Da darf man doch nicht verallgemeinern. Ich würde ja auch niemals sagen, dass alle evangelischen Gottesmänner und Frauen verantwortungslose, völlig besoffene Geisterfahrer sind. Nur weil ihr Ratsvorsitzender mit 1,54 Promille am Steuer erwischt worden ist. Da muss man doch differenzieren. Oder nehmen wir die jüngsten Folterprotokolle über Ekelexzesse in deutschen Bundeswehrkasernen. Mensch, das sind eben junge Leute, denen ist langweilig und dann trinken die ein paar Bier und denken sich lustige Spiele aus, wie zum Beispiel das Rotarschritual, wo den jungen Rekruten von ihren älteren Kameraden mit der elektrischen Bonerbesen der nackte Hintern poliert wird. Aber aus diesem spätpubertären Einzelfall jetzt zu schließen, bei der Bundeswehr würde flächendeckend und systematisch von hinten gebonert, das wäre doch nicht nur eine unzulässige Pauschalisierung, sondern grenzt doch schon an Wehrkraftzersetzung. Der moralische Rückhalt für unsere tapferen Soldaten in der defätistischen Bevölkerung ist gering genug. Da ist das Bild vom sternhagelvollen Heimatfrontschwein in Uniform, das seine schwächeren Kameraden mit roher Leber füttert und mit Alkohol abfüllt, um sie dann im Spind eingeschlossen durch die Stube zu rollen, nicht gerade hilfreich beim Kampf um die Akzeptanz deutscher Auslandseinsätze, wie zum Beispiel in Afghanistan. Und das, wo quasi täglich von dort Meldungen eingehen über zivile Opfer der jüngsten NATO-Offensive. Aber auch hier darf man auf keinen Fall verallgemeinern, wie es diejenigen tun, die behaupten, in Afghanistan führe die NATO einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Im Leben geht ebenso manch ein Schuss daneben. Und wenn daneben ein Zivilist rumsteht, dann war der eben zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Kann halt passieren im Eifer des aussichtslosen Gefechts. Aber es gibt doch nichts Hirnverbrannteres, als von einem bedauernswerten, entarteten Ausnahmeeinzelfall auf die strukturelle Verkommenheit der Regel zu schließen. Alle CDU-Ministerpräsidenten sind käuflich. Alle U-Bahn-Bauarbeiter sind Kleptomanen, alle Bundesliga-Schiedsrichter sind Sexualstraftäter. So geht das nicht. Da muss man in jedem einzelnen Fall sorgfältig prüfen, in seiner individuellen Besonderheit begreifen und differenziert beurteilen. Und vor allem gilt die Unschuldsvermutung zugeben. Das ist jetzt nicht immer ganz einfach. Erfordert auch ein gehöriges Maß an intellektueller Eigenleistung. Ich meine, wer macht sich schon gerne zu viele komplizierte Gedanken? Aber manchmal, da hat man eben das Bedürfnis, mal so richtig blind draufzuhauen. Aber dann muss es auch die richtigen treffen. Politiker, Wirtschaftsbosse, Kirchenfürsten, Soldaten. Das sind alles tragende Säulen dieser Gesellschaft. Da kann man nicht einfach so dran rumsägen, wenn man nicht will, dass irgendwann der ganze Laden einstürzt. Wie heißt es so treffend im Handbuch der Populisten? Hau, schau wen. Also, wenn Sie mal wieder Lust verspüren, Ihre ganzen Existenzängste, Ihre privaten Frust, Ihre ohnmächtige Wut, irgendjemandem in die Fresse zu drücken, dann nehmen Sie jemanden, der für diese Gesellschaft nicht so wichtig ist. Zum Beispiel einen Hartz-IV-Empfänger. Da geht das. Da kann man bedenkenlos verallgemeinern und pauschal diskriminieren. Das sind eh alles stinkfaule Schmarotzer, arbeitsscheue Sozialstaatslinkwichel, wie dieser langhaarige Penner, der zurzeit durch alle Talkshows gereicht wird, wo er dann gegen gutes Honorar den Arbeitsverweigerer und Totalparasiten raushängen lässt. Schau mal, Erna, so sind sie, diese stinkfaulen Säcke. Also wenn nicht alle, aber dann doch zumindest die allermeisten. Wissen Sie, eine solche Diffamierungskampagne, wie sie gerade bei Hartz-IV-Empfängern läuft, können Sie eben nicht mit jedem machen, zum Beispiel radikale Muslime. Ein falsches Wort, Ihnen fliegt am nächsten Tag das Fernsehstudio um die Ohren. Oder nehmen wir Schwule oder Ärzte oder Vertriebene. Wenn Sie da nicht genau aufpassen, was Sie sagen, dann steht der entsprechende Interessensverband augenblicklich auf der Matte, fordert öffentliche Wiedergutmachung. Und deshalb eignen sich die Bezieher von Hartz-IV so gut als Prügelknaben, weil sie keine Lobby haben. Und außerdem, wenn der brave Bürger und seine Frau, die brave Bürgerin, die sich Tag für Tag zu ihren unterbezahlten Arbeitsplätzen schleppen, wenn die eins nicht leiden können, dann sind es Leute, die von ihren Steuergeldern leben und dann auch noch laut werden. Wie zum Beispiel Guido Westerwelle. Der Mann. Der Mann hat in seinem ganzen Leben noch nicht einmal richtig gearbeitet. So mit Arbeitgeber, Lohnsteuerkarte, Personalakte. Nein, der Herr Westerwelle hat sein üppiges Gehalt zeitlebens nur vom Steuerzahler bekommen. Und seine zahlreichen Nebeneinkünfte wurden ihm nicht einmal angerechnet. Und ausgerechnet dieser Staatsknete-Abgreifer macht einen auf spätrömische Demenz und fordert, Zitat, wenn die Allgemeinheit Geld gibt, kann man vom Einzelnen auch erwarten, dass er etwas zurückgibt. Na dann, Herr Westerwelle, wir warten. Und bitte. Und bitte. Bitte. Bitte keine dummen Sprüche, sondern konkrete Vorschläge, wie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich überbrückt werden soll. Was machen wir mit der wachsenden Zahl derer, die in jeder Beziehung von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden? Und vor allem, was machen wir mit den Millionen Menschen, die arbeiten wollen, aber es nicht können, weil es gar keine Arbeit für sie gibt? Schneeschippen! Jetzt werden Sie mal nicht blöde, Herr Westerwelle! Und wenn es nicht schneit, dann beschäftigen wir Arbeitslose, die mit der Schneekanone dafür sorgen, dass die anderen was zu schippen haben. Aber vielleicht käme man der Lösung der wachsenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt ja einen Schritt näher, wenn man unter allen Hartz-IV-Beziehern eine Sammlung durchführen würde. Jeder gibt 5 Euro und die Millionen, die dann zusammenkommen, die überweisen wir als Parteispende an die FDP. Oh, Entschuldigung, ist natürlich Quatsch. Denn natürlich ist die FDP nicht käuflich. Nein, die Partei ist einfach unbezahlbar.